Der Podcast im Stadtradio Göttingen wird Ihnen präsentiert von Das Backhaus, den Göttinger Biobäckern. Für mehr Infos folgen Sie uns auf Facebook/Das Backhaus und Facebook/Das Biohaus. Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Herzlich willkommen zu Eine Stunde, ein Thema auf der 107,1. Ja, seit dem 1. November ist Marcel Rietig neuer Landrat in Göttingen. Und während er sich so langsam an sein neues Amt gewöhnt, da genießt ein anderer endlich seinen wohlverdienten Ruhestand. Die Rede ist natürlich von Bernhard Reuter. Der hat die Kreispolitik in Südniedersachsen seit 1999 nämlich entscheidend geprägt. Entscheidend vor allem, weil er als Landrat die sogenannte Kreishochzeit zwischen den Altkreisen Osterode und Göttingen mit angeschoben hat. Reuter ist 1955 in Kassel geboren worden, hatte dann später Rechts- und Sozialwissenschaften sowie Lehramt in Göttingen studiert und ist später dann Lehrer und Schulleiter geworden. 1986, da ist er dann in die SPD eingetreten und wurde dann am 1. Juni 1999 Landrat von Osterode. Ja, diesen Erfolg konnte er in der Wahl 2006 dann fortsetzen, ehe er 2011 als Göttinger Landrat antrat und auch hier die Mehrheit der Stimmen für sich gewinnen konnte, ebenso wie dann nochmal 2016. Und wir wollen heute nochmal so ein bisschen darauf zurückblicken, was Reuter in 22 Jahren als Landrat so alles erlebt und erreicht hat und natürlich auch, wie sich das auf ihn ausgewirkt hat. Am Mikro und sendeverantwortlich ist heute Jennifer Bullard. Herr Reuter, Sie feiern jetzt ja Ihren Abschied als Landrat, beziehungsweise Sie sind jetzt Landrat außer Dienst. Und natürlich hat Sie die Region hier immer sehr beschäftigt. Und ich würde ganz gerne Sie darum bitten, so ein paar Sätze mal zu vervollständigen. Nämlich, Südniedersachsen ist?
Die schönste Region in Deutschland.
Landrat zu sein?
Ist der Traumjob.
Der Landkreis Göttingen?
Hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt.
So, und da wollen wir natürlich noch mal ein bisschen jetzt mehr in die Tiefe gehen. Sie sind ja, wie gesagt, nicht mehr Landrat. Wie fühlt sich das denn jetzt an?
Es ist zunächst erstmal eine Befreiung. Ich habe, seitdem ich mit 22 Jahren Klassenlehrer wurde, sehr früh, habe ich immer Verantwortung für andere Menschen getragen, über 44 Jahre. Und das ist jetzt vorbei. Ab jetzt trage ich Verantwortung nur noch für mich, gut für die Familie, Enkelkinder auch ein bisschen, aber das ist ein befreiendes Gefühl. Auf der anderen Seite bin ich mir sehr sicher, wenn erstmal dieses Gefühl, es ist wie ein langer Urlaub vorbei ist, man im normalen Alltag angekommen ist, wird mir auch einiges fehlen. Ganz sicherlich die vielen Menschen, mit denen ich beruflich Kontakt hatte und mit denen ich kommuniziert habe. Ich denke, da wird mir ein Stück auch fehlen.
Was hat Ihnen denn an Ihrer Arbeit so am besten gefallen?
Genau das, der viele Kontakt zu den Menschen. Das fängt an in der Verwaltung selbst. Wir haben 1750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Natürlich habe ich nicht zu jedem Kontakt, aber insbesondere zu den Führungskräften. Das war mir sehr wichtig. Zu den vielen, die Kooperationspartner sind, die anderen Gemeinden, die Bürgermeister, die Politik insgesamt, die Kreistagsabgeordneten, aber auch die Verbände, die Vereine. Das war mir auch sehr wichtig. Aber am Ende, das Allerwichtigste ist, und das ist das Schöne an der Landratsaufgabe, der Kontakt zu ganz normalen Menschen, den man immer wieder hat. Und das ist auch der Unterschied, weshalb ich immer mit Leib und Seele Kommunalpolitiker war und nie was anderes werden wollte. In der Kommune verliert man nicht die Bodenhaftung, da trifft man täglich Menschen, ganz normale Menschen, mit denen man einfach redet, da behält man das Gefühl für die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger. Während im Raumschiff Berlin zum Beispiel ist man doch abgehoben. Die Gefahr hat man als Landrat nicht.
Aber als Landrat, generell als Politiker, da gehört es ja dazu, man hat wirklich oft sehr lange Arbeitstage in diesem Job. Was hat Ihnen zum Beispiel dabei geholfen, da dann auch so einen Ausgleich zu finden, um nicht irgendwann völlig überarbeitet zu sein?
Das ist schon wichtig, das stimmt. Aber wer diese Aufgabe als einen Job ansieht, den man pflichtschuldig zu erledigen hat, aber keinen Spaß dabei hat, der hat den falschen Beruf gewählt. Landrat muss man schon mit Leib und Seele sein, sich vollständig identifizieren. Da darf man nicht nach Freizeit fragen. Trotzdem muss man sich darum kümmern, dass man mental gesund bleibt, dass man immer wieder Entspannungsphasen hat, dass man genug Bewegung bekommt. Darauf habe ich zunehmend auch achten gelernt, wobei ich sagen muss, als ich angefangen habe mit 44 Jahren, hatte ich kein Problem, 7 Tage in der Woche unterwegs zu sein. Dann war ich am Montag immer noch absolut fit. Das ist jetzt mit über 60 anders geworden. Ich habe in den letzten Jahren doch an den Wochenenden immer gesehen, dass ich auch dann Freizeit hatte und was für mich machen konnte und vor allen Dingen viel Sport machen konnte.
Und Sie haben ja schon gesagt, Sie waren mal Lehrer und sogar auch Schulleiter. Und das hat Ihnen ja auch so ein bisschen bei der Führungsverantwortung geholfen. Inwiefern denn am besten?
Ja, also als Schulleiter muss man ja ein Lehrerkollegium führen. Und der Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern ist nicht so ganz einfach. Das liegt an den Persönlichkeiten. Das liegt aber auch daran, dass der Schulleiter eigentlich kein Weisungsrecht hat, sondern er kann nur wirken, indem er seine Lehrerinnen und Lehrer motiviert. Und das habe ich, glaube ich, ganz gut gelernt und habe immer gedacht, am erfolgreichsten bin ich, wenn es mir gelingt, dass die Lehrkräfte das als ihre Gedanken empfinden, was eigentlich meine waren. Und dieses Erfolgsrezept kann man eigentlich überall hin übertragen. Und eigentlich ist es in der Kreisverwaltung einfacher. Denn in der Kreisverwaltung geht es schon so, der Landrat sitzt oben und kann Weisungen vornehmen und dann müssen das auch alle machen. Trotzdem ist es aber auch in einer Kreisverwaltung so, wenn es dem Landrat gelingt, die Mitarbeiter zu motivieren, die Mitarbeiter das Gefühl haben, die Ziele des Landrates sind auch meine eigenen, dann klappt es natürlich viel besser.
Und rundlaufen, das ist natürlich der Wunsch, der von allen immer mit dabei ist. Und Sie haben ja während Ihrer Amtszeit auch so mehrere Herausforderungen stemmen müssen. Was war denn da so für Sie Ihr persönliches Highlight?
Ja, das Highlight war natürlich die Kreisfusion. Das muss man ja sagen, es hat eine ganze Reihe von Kreisfusionen gegeben in Deutschland, in verschiedenen Wellen, in den 70er Jahren, in den neuen Bundesländern, dann in den 90er Jahren, aber auch in den letzten 20 Jahren noch. Und alle Kreisfusionen waren von oben nach unten durchgedrückt. Also das jeweilige Bundesland sagte, wir haben zu viele Landkreise und die ist zu klein, also machen wir eine Kreisreform. Und dann gab es einen Riesenaufstand und Widerstände in den Landkreisen. Und manche Kreisfusionen sind auch daran gescheitert, dass der Widerstand von unten zu groß war. Aber es war in keinem einzigen Fall so, dass die Landkreise selbst gesagt haben, wir wollen zusammenkommen. Die einzige Ausnahme ist die Kreisfusion zwischen Göttingen und Osterode am Harz. Die hat keiner in Hannover angeregt, das war unsere Idee. Die haben wir beschlossen und der Landtag hat es nachvollzogen durch ein Gesetz. Aber es war eben wirklich nur Nachvollzogen, es war eine freiwillige Fusion. Gut, es gab den Anreiz durch das Land, dass man 80 Millionen Hochzeitsprämie zur Verfügung gestellt hat, was dazu geführt hat, dass dieser neue Landkreis auch finanziell von Anfang an gesund war und ganz anders handeln konnte als die beiden Altkreise. Aber entscheidend war schon, dass es die Eigenmotivation war. Es gab auch hier Widerstände, muss man sagen. Nicht alle waren davon überzeugt, namentlich nicht im Altkreis Osterode, die doch ein bisschen das Gefühl hatten, ja, wir sind dann in Göttingen, kommen wir nicht mehr so richtig vor. Ich glaube, das konnte sehr widerlegt werden. Aber diese Widerstände waren nicht entscheidend, sondern der gemeinsame Wille beider Kreistage. Und auch die Kreisverwaltung stand, auch nicht jeder, aber überwiegend dahinter. Und dann haben sich später dann die Vorteile einer freiwilligen Fusion doch deutlich gezeigt, weil wir haben die Baustellen sozusagen selbst definiert und haben sie auch selbst abgearbeitet und waren extrem motiviert. Alle Führungskräfte beider Kreisverwaltungen waren motiviert, das gut hinzukriegen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr viel besser gelungen als bei den Kreisfusionen, die von oben nach unten durchgedrückt wurden.
Und gegenüber der Deutschen Presseagentur, da hatten Sie ja auch laut Stern kürzlich gesagt, die Fusion sei alternativlos gewesen. Warum denn alternativlos?
Also das muss man ein bisschen differenzieren. Der Altkreis Göttingen hätte auch ohne die Kreisfusion weitermachen können, auch erfolgreich weitermachen können. Obwohl man auch hier sagen muss, dass die 80 Millionen Euro Entschuldungshilfe auch dazu beigetragen haben, dass die Gesundung des Altkreis Göttingen dann schneller ging. Anders muss man die Lage in Osterode beurteilen. Ich kann das ja sagen, weil ich vorher 12 Jahre Landrat in Osterode war und erlebt habe, was das bedeutet, dass ein sowieso schon sehr kleiner Landkreis jedes Jahr ungefähr 1000 Einwohner verliert. Es insbesondere die Jüngeren sind, die gehen und immer mehr Alte im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung da sind. Das heißt, die sozialen Problemlagen werden immer größer. Die Finanzierung durch die Einnahmen wird immer schwieriger. Es entsteht eine immer größere Lücke im Etat, sodass man ständig kürzen muss. Es wird dann auch schwierig, junge, qualifizierte Leute noch für die Kreisverwaltung zu gewinnen, sodass ich dann 2011 oder 2010 dann zur Erkenntnis gekommen bin, man kann das noch ein Stückchen weitermachen, Osterode. Ich hätte das auch bis zum Ende meiner Amtszeit 2021 irgendwie noch ziehen können, aber es wäre für alle unbefriedigend gewesen, keine Perspektive. Insofern für den Landkreis Osterode war es wirklich absolut notwendig und ich will gar nicht dran denken, wie der Landkreis Osterode in der Flüchtlingskrise alleine auf sich selbst gestellt dagestanden hätte oder zum Beispiel jetzt in der Pandemie.
Wie gut sind denn Ihrer Meinung nach jetzt eigentlich nach 5 Jahren die beiden Altkreise zum neuen Landkreis Göttingen miteinander zusammengewachsen?
Also das ist ein Prozess, auf dem wir sehr weit gekommen sind. Formal ist mit einer einzigen Ausnahme alles harmonisiert. Die Ausnahme sind die Abfallgebührensatzungen, die werden in der nächsten, also jetzt beginnenden Wahlperiode auch harmonisiert. Das ist extrem schwierig, weil natürlich keiner mehr zahlen will und deswegen brauchten wir dafür Zeit, das war von Anfang an aber auch so verabredet. Wenn man die Harmonisierung als eine Harmonisierung in den Köpfen betrachtet, dann muss man einfach sagen, das hängt jetzt sehr davon ab, wie jemand tickt. Und da ticken junge Menschen naturgemäß anders als ältere Menschen. Und welche, die sehr in ihrem eigenen Bereich, engen Bereich verhaftet sind und wenig über den Tellerrand gucken, ticken anders als Menschen, die eine globale Perspektive im Blick haben. Naturgemäß ist es so, dass sie sehr viele Menschen finden werden, die sagen, die Harmonisierung ist gelungen, die Landkreise sind zusammen. Es gibt aber auch welche, die sagen, es ist keineswegs der Fall. Das war mir übrigens von vornherein klar. Dazu kann ich folgende Geschichte erzählen. Als ich 1999 Landrat in Osterode wurde, war die letzte Fusion 25 Jahre her, Vierteljahrhundert. Und das war die Zeit, als die letzten Mitarbeiter in den Ruhestand gingen, die der Landkreis Osterode von den in den 70er Jahren aufgelösten Landkreisen Zellerfeld und Blankenburg und Bad Gandersheim übernommen hat. Und die habe ich jetzt verabschiedet. Und also 1999, 2000 verabschiedet. Und dann redet man ja darüber, wie war es denn so? Und dann kam immer das Gleiche. Sie haben gesagt, aber diese Kreisfusion, die hat mir gar nicht gefallen. Damals in Zellerfeld, da war das so schön, da waren wir nur 50 Mitarbeiter, da kannte jeder jeden, das war überschaubar. Und hier in Osterode, damals 350 Mitarbeiter, ist alles so groß und anonym. Und ja, das zeigt so ein bisschen, dass die Menschen einfach eine Weile brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Und ehrlich gesagt, am Ende ist es eine Frage des Generationsüberganges. Die Mitarbeiter, die unter 50 oder unter 40 sind, für die ist das gar kein Thema. Und für die anderen ist es eine begrenzte Halbwertszeit noch.
Aber wenn wir da mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, könnten Sie sich vorstellen, dass es da noch weitere Landkreisfusionen hier in Südniedersachsen geben könnte?
Also für den Landkreis Göttingen wird sich die Notwendigkeit nicht stellen. Mit 325.000 Einwohnern etwas ist das jetzt einer der größten Landkreise, auch einer der leistungsfähigen Landkreise. Das, glaube ich, wird für lange Zeit Bestand haben. Für den Landkreis Northeim kann ich nicht sprechen. Der leidet ja auch unter Einwohnerrückgang massiv. Ist ja der unmittelbare Nachbar. Der Landkreis Holzminden hat ungefähr die Größe, die Osterode früher hatte. Stelle ich mir schwierig vor, kann es aber auch nicht beurteilen. Holzminden hat ja mal versucht, mit dem Landkreis Northeim zu fusionieren. Das war ja gescheitert. Möglicherweise wird man solche Gedanken noch mal aufnehmen. Aber Landkreis Holzminden hat ja auch Nachbarn nach Norden, Hameln, Pyrmont, mit dem auf der Weserachse Holzminden auch viel zu tun hat. Ich würde mal sagen, warten wir die Entwicklung ab. Und ja, ich bin froh, dass ich dafür keine Verantwortung trage.
Ja, finanziell war der Landkreis Göttingen ja die vergangenen Jahre auch immer gut aufgestellt. Es gab ja auch immer wieder Millionenüberschüsse. Und Sie hatten sich ja mit Blick auf die Zukunft aber bei uns mal im Interview skeptisch gezeigt, ob das auch so bleiben wird, wenn wir jetzt zum Beispiel so auch gerade an die Pandemie jetzt denken. Wenn wir uns da den aktuellen Zustand mal anschauen, inwiefern hat denn da die Fusion jetzt dazu beigetragen, die Finanzen im Landkreis auch zu stabilisieren?
Mhm. Die beiden Altkreise hatten zusammengenommen in der Spitze 130 Millionen Kassenkredite. Jetzt muss man erklären, was Kassenkredite sind. Das ist praktisch die Schulden auf dem Girokonto. Also die für laufende Ausgaben getätigt werden. Das ist keine Investition. Das Geld ist weg. So, und 130 Millionen ist schon ein dicker Batzen. Und wenn wir das jetzt vergleichen, wir haben eine Überschussrücklage von 45 Millionen Euro. Also daran sieht man, was wir aufgeholt haben. 80 Millionen davon gehen auf das Konto der Fusion mit der Hochzeitsprämie. Dann ist es inzwischen auch relevanter Betrag, der durch fusionsbedingte Einsparungen erzielt worden sind. Das dürfte auch inzwischen in zweistelligen Millionenbereich gehen. Und der Rest ist einfach durch die gute konjunkturelle Entwicklung in den Jahren bis 2019 bedingt. Trotzdem war es sehr klug, dass der Landkreis Göttingen Überschüsse aufgebaut hat. Ich bin mir sehr sicher, es wird der Landkreis benötigen. Pandemiebedingt rechne ich damit, dass das Haushaltsjahr 2021 schon keine Überschüsse mehr bringt. Im Gegenteil, vielleicht ein leichtes Defizit. Die Haushalte 22 und 23 werden deutlich schwieriger werden. Was ich noch auf den Weg gebracht habe, ist eine Planung, die von einem hohen Defizit ausgeht. Und dann stellt sich immer die Frage, was macht man, wenn so ein Defizit ist? Muss man anfangen, Leistungen zu kürzen? Und das ist das, was ich immer vermeiden will, dass ich die Institutionen, auch zum Beispiel das Stadtradio, darauf verlassen können, dass die Unterstützung, die wir zugesagt haben, auch wirklich kommen. Und deswegen ist die Überschussrücklage so wichtig, weil eigentlich kann man sicher sein, dass auch bei schlechten Jahren, die jetzt drohen, der Landkreis Göttingen finanziell weiter solide bleibt, weil er eine hohe Überschussrücklage hat. Das wird für 3 Jahre vielleicht reichen. Und ich hoffe sehr, dass bis dahin die Krise überwunden ist. Also nicht nur die medizinische Krise, das allemal, sondern die ökonomische und damit auch fiskalische Krise überwunden ist, sodass Herrn Rietig als meinem Nachfolger und dem neuen Kreistag große Streichkonzerte, Ausgabenreduzierung, Streichung von Freiwilligenleistungen erspart bleiben.
Und jetzt ist es ja so, dass durch die Pandemie zum Beispiel die Kreistagssitzungen, die haben jetzt immer in Osterode in der Stadthalle stattgefunden, statt dass sie hier in Göttingen abgehalten worden sind. Und wenn wir jetzt irgendwann mal wieder in diesen Normalzustand zurückkehren, dass die Pandemie hoffentlich irgendwann mal beendet ist, wie wird denn der Altkreis Osterode denn dann zum Beispiel so in die Kreistagspolitik eingebunden sein? Werden dann dort künftig auch vermehrt Sitzungen stattfinden sollen? Gab es da auch irgendwie schon Überlegungen zu?
Also wir haben ja immer schon Sitzungen auch in Osterode gemacht, jetzt nicht im Kreistag, aber mit Ausschüssen. Und ich glaube, für Osterode, so ist mir das jedenfalls rückgemeldet worden, war das schon schön, dass sich seit der Pandemie eigentlich Osterode zur heimlichen Kreishauptstadt entwickelt hat. Trotzdem bleibt natürlich Göttingen die Kreisstadt. Aber ein Drittel der Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ehemaligen, muss ich jetzt sagen, hat ja ihren Arbeitsplatz in Osterode oder in Bad Lauterberg, also irgendwo im Altkreis Osterode. Also insofern wird das nach wie vor ganz starker Verwaltungsstandort bleiben. Und was den Einfluss im Kreistag angeht, muss ich Osterode überhaupt keine Sorgen machen. Also ich nehme mal als Beispiel die SPD-Fraktion. Die hat jetzt mehr Kreistagsabgeordnete als Osterode als vorher und ist enorm gestärkt worden. Und von daher glaube ich, dass Osterode sehr, sehr gut hier aufgehoben ist. Wobei wir nach und nach auch dahin kommen werden, dass man gar nicht mehr danach fragt, was geht in Altkreis X, was geht in Altkreis Y, sondern dass wir uns als Einheit betrachten. Und dann ist vielleicht die Konkurrenz zwischen der Stadt Göttingen und meinetwegen Bovenden wichtiger als die Konkurrenz zwischen Osterode und Hahnmünden.
Und sowieso geht es ja immer darum, wenn man in der Kreistagspolitik tätig ist, man muss natürlich hin und her pendeln, weil der Landkreis ist natürlich groß. Und jetzt sind wir so ein bisschen beim Thema Mobilität und Infrastruktur angelangt. Und ich habe ja jetzt auch gesehen, Sie sind heute auch mit dem Fahrrad zu uns gekommen hier zum Interview. Sie sind ja gerne selber mit dem Fahrrad unterwegs. Wie empfinden Sie denn aktuell den Radwegeausbau im Landkreis? Was muss da vielleicht künftig noch im Sinne nachhaltiger Mobilität auch angepackt werden?
Also das ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin auch nicht zufrieden mit dem Stand, den wir erreicht haben. Das lag in erster Linie gar nicht an uns. Wir sind ja nur verantwortlich für die Kreisstraßen. Auch da hätte ich mir einen schnelleren Ausbau gewünscht, aber scheitert oft daran, dass uns die Flächen nicht zur Verfügung gestellt werden von den privaten Flächeneigentümern oder an anderen bürokratischen Dingen wie Naturschutz oder Ähnliches. Aber viel unzufriedener bin ich mit dem Umgang des Landes mit dem Thema Ausbau von Radwegen. Also was jetzt Bundesstraßen und Landesstraßen angeht, da ist es so, dass in Südniedersachsen wir an ungefähr 20% aller Straßen Radwege haben, straßenbegleitende Radwege. In der Grafschaft Bentheim ist umgekehrt, da haben sie an 20% keine Radwege. Das ist eine Riesenungerechtigkeit, die über die Jahre entstanden ist. Und auch daran, weil eben an der holländischen Grenze hatte Radfahren immer schon Konjunktur. Hier hat sich das jetzt erst in den letzten 10 bis 20 Jahren entwickelt. Insofern ist hier ein Aufholpotenzial. Und ich hatte im letzten Jahr schon ein Schreiben an den Wirtschaftsminister gerichtet, dass man jetzt nicht einfach nach Fläche oder nach Kilometern verteilt, sondern dass man guckt, welche Region hat Nachholbedarf und dass man die Fördermittel des Landes und die eigenen Projekte des Landes ganz gezielt in die Regionen steckt, wo Nachholbedarf ist. Und das ist vor allen Dingen Südniedersachsen. Das ist ja alles erklärbar, weil eine platte Region ist natürlich typischerweise früher fürs Radfahren wesentlich geeigneter als so eine bergige wie bei uns. Aber seitdem ganz, ganz viele mit Pedelecs unterwegs sind, sind Berge kein Problem mehr. Die Leute sind auch sportlicher geworden. Also ich zum Beispiel stelle meine Touren nicht danach zusammen, Berge zu vermeiden, sondern nach Möglichkeit 1000 Höhenmeter zu schaffen. Also ich suche die Berge. Und deswegen wäre es eine sehr sinnvolle Investition des Landes, jetzt verstärkt in die bergigen Regionen Niedersachsens, also Südniedersachsen, aber auch das Osnabrücker Land, den Radwegeausbau voranzutreiben und da, wo man schon einen hohen Ausbaustand hat, sich mal ein bisschen zurückzuhalten.
Aber Sie haben ja zumindest im ÖPNV ein großes Projekt, was Sie mit hatten, auch auf den Weg bringen können, nämlich die Tarifreform. Die Tickets im ÖPNV kosten jetzt hier im gesamten VSN-Gebiet für eine Strecke nur noch maximal 5 €. Ja, wie soll es denn da künftig eigentlich so weitergehen? Weil irgendwann wird es ja auch wieder Preissteigerungen geben müssen. Allein wenn wir uns jetzt die aktuelle Inflation anschauen, das muss ja irgendwann sich wieder auf den Preis niederschlagen.
Ja gut, ich sehe das ein bisschen, also Sie haben natürlich recht, die Kosten steigen. Und insofern wird, wenn man es bei 5 € belässt, wird der Kostendeckungsgrad, den man durch Tickets erreicht, weiter sinken. Mit anderen Worten, der Zuschussbedarf der Landkreise wird steigen. Ich plädiere dafür, wenn die Landkreise sich das leisten können, auch einen höheren Zuschussbedarf in Kauf zu nehmen. Ich will auch das Land nochmal in die Pflicht nehmen. Die Regierungsparteien haben ja sich verpflichtet, dass sie etwas tun wollen im Bereich der Schülertickets, für die, die keinen Anspruch haben, also die ab Klasse 11. Finde ich es dringend notwendig, wie ich überhaupt mich dafür ausspreche, dass es das sogenannte 365 oder 360-Euro-Ticket gibt. Also man zahlt einmal 360 € fürs ganze Jahr oder 30 € im Monat und kann dafür kostenlos, ja nicht, aber für diesen Einmalbetrag, für diese Flatrate, beliebig viel den öffentlichen Personennahverkehr in der Region nutzen. Das machen andere Bundesländer vor, zum Beispiel Hessen mit großem Erfolg, würde den ÖPNV nochmal deutlich attraktiver machen. Die Busse und Bahnen werden voller als jetzt. Man könnte mehr Busse, mehr Bahnen einsetzen, neue Relationen. Gut, kostet alles Geld, aber auf der anderen Seite volkswirtschaftlich wäre es sehr sinnvoll. Das ist ein Beitrag zum Klimaschutz. Und deswegen bin ich sehr, sehr dafür, dass man diesen Weg geht und jetzt nicht an der Preisschraube nach oben dreht.
Aber so ein grundsätzliches Problem ist ja auch mal so das der Taktung. Und jetzt seit der Pandemie hat sich ja auch ergeben, dass wirklich weniger Fahrgäste im ÖPNV unterwegs gewesen sind, weil sie halt eher so ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Wären denn da vielleicht kleinere Busse und häufigere Taktungen so eine Lösung, beziehungsweise wäre das Ihrer Meinung nach vielleicht sogar finanzierbar?
Also kleinere Busse bringt gar nichts, weil die Löwenanteil der Kosten ist der Fahrer und nicht der Bus. Also wäre das im einstelligen Prozentbereich, wenn man einen halb so großen Bus einsetzt. Und wahrscheinlich für die Handelbarkeit des Systems sehr, sehr schwierig. Womit Sie aber recht haben, ist das Thema der Taktung. Das ist unbefriedigend, vor allen Dingen jetzt in den Zeiten, wo die Schüler nicht unterwegs sind, am Wochenende, an den Abendstunden. Da war ja jetzt auch der feste Vorsatz, dass wir nach der Tarifstrukturreform in der Hoffnung, dass es eine Nachfrageerhöhung gibt, auch die Taktung verbessern. Das wird jetzt nicht so schnell kommen, weil die Pandemie hat in der Tat dazu geführt, dass trotz des 5-Euro-Tickets nicht die Zahlen nicht nach oben gegangen sind, sondern nach unten. Ich bin mir aber sehr sicher, das wird sich nach der Pandemie auch wieder völlig anders darstellen. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, um ganz gezielt sich anzugucken, auf welchen Relationen kann man die Vertaktung deutlich verbessern. Das nächste ist das Transport von Fahrrädern, kostenloser Transport von Fahrrädern. Und so gibt es eine ganze Reihe von Themen, an denen man ganz, ganz viel erreichen kann. Aber es ist mühsam. Das habe ich ja beim 5-Euro-Ticket erlebt. Das war ja, wenn man so will, mein Hauptversprechen im Wahlkampf 2016. Und manchmal war ich mir auf der Wegstrecke dahin nicht ganz sicher, ob ich dieses Versprechen einlösen kann. Weil wir mussten uns mit dem Landkreis Northeim einig werden, mit dem Landkreis Holzminden und mit der Stadt Göttingen. Die hatten zum Teil andere Vorstellungen und auch noch größere Finanzierungsschwierigkeiten als der Landkreis Göttingen. Also insofern war das ein ganz, ganz schwerer Prozess über 3-4 Jahre, bis wir dann die notwendigen Beschlüsse zusammen hatten. Es muss ja auch die Bahn mitgehen und die anderen Verkehrsanbieter müssen alle mitgehen. Also das ist wie ein Sack Flöhe, den man da zusammenbringen muss.
Aber am Ende, da hat es ja geklappt. Und wenn wir uns mal so generell so die Infrastruktur im ländlichen Raum anschauen, da geht es ja um Straßen, um Dorfläden, um ärztliche Versorgung. Das Ganze ist ja so mit Blick auf den demografischen Wandel wirklich so eine Herausforderung, die da auch künftig angegangen werden muss. Und neben diesen harten Standortfaktoren wie Arbeitsplätzen spielen ja dann auch Weiche auch immer eine ja, sozusagen eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel Sport- oder Freizeitangebote, wenn es dann darum geht, wo die Menschen sich dann halt auch ansiedeln, ob sie dann halt in die Städte ziehen oder ob sie dann doch eher in den ländlichen Raum wollen. Hat denn der Landkreis da in der Vergangenheit eigentlich genug getan?
Genug gibt's nie, aber die entscheidenden Schritte sind ja gegangen worden. Ich sag mal als Beispiel schnelles Internet. Das war eine der Haupthemmnisse, auch im ländlichen Raum zu wohnen und zu arbeiten. Wir haben das Projekt, so wie ich es versprochen habe, in diesem Jahr abschließen können. Also auf der jetzt gültigen Strategie des Bundes, das sind ja 50 Mbit, haben wir den Ausbau schnellen Internets überall. Mir ist auch klar, dass das nicht ausreichend wird, von der Geschwindigkeit her. Und deswegen gilt nach wie vor, nach dem Breitbandausbau ist vor dem Breitbandausbau, es wird weitergehen. Im Bereich ÖPNV haben wir angesprochen, ganz, ganz wichtig, weil die Frage der Mobilität ist der entscheidende Punkt, um ein Lebenskonzept, Arbeiten in der Stadt, Wohnen auf dem Land möglich zu machen. Es wird immer weiter Autos geben, hoffentlich zunehmend E-Mobilität. Aber man wird niemals auf den individuellen Verkehr verzichten wollen. Ich auch nicht. Das gehört zur Lebensqualität dazu. Aber es muss ökologisch vertretbar sein. Aber ich will auch nicht, dass eine Familie drei Autos braucht, um auf dem Land leben zu können. Da muss eins genügen und deswegen ist die Frage des ÖPNV so wichtig. Die Strategie haben wir eben angesprochen. Und das Ganze muss man vor folgendem Hintergrund sehen. In der Stadt Göttingen sind die Mieten zum Teil unerschwinglich. Junge Familien können sich, wenn sie nicht gerade geerbt haben, Eigentum gar nicht leisten. Auf dem Land droht wenigstens ein Teil Bevölkerungsrückgang oder gibt es bereits. Entsprechend preiswert sind da die Immobilien. Also es liegt auf der Hand, wo man sich strategisch hinbewegen muss. Ich will niemand das Leben in der Stadt ausreden. Das hat seine Vorteile, aber das Leben auf dem Land hat erst recht seine Vorteile. Und deswegen muss die öffentliche Hand noch mehr tun, um diese Lebenskonzepte zu ermöglichen. Die Chance ist jetzt absolut da, auch durch die Pandemie, wo Homeoffice eine größere Rolle spielt. Man muss eben, wenn man meinetwegen in Herzberg wohnt und in Göttingen arbeitet, nicht mehr fünfmal die Woche nach Göttingen fahren, sondern vielleicht reicht zwei oder dreimal, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Es gibt eine gute Zugverbindung, es ist bezahlbar, es funktioniert alles. Und es gibt Orte, da haben mir die Bürgermeister berichtet, dass sie schon in den letzten Jahren massiv von diesem Preisgefälle profitiert haben, indem alte Häuser preiswert von Familien gekauft worden sind, die aus Göttingen kommen und die sich in Göttingen kein Eigentum leisten können.
Ich möchte mal auf dieses Stichwort schnelles Internet zurückkommen. Da zitiere ich Sie mal von der Webseite der WRG. Da steht nämlich ein Zitat von Ihnen. Die Menschen erwarten zu Recht, dass der versprochene Breitbandausbau abgeschlossen wird. Überall im Landkreis Göttingen muss es schnelles Internet geben. Das ist wichtig für gleichwertige Lebensverhältnisse und die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums. Zitat Ende. Wie zufrieden sind Sie denn jetzt insgesamt momentan mit dem Stand des schnellen Internets? Beziehungsweise was muss denn da jetzt als nächstes unbedingt in Angriff genommen werden?
Also wir haben jetzt schon mal einen guten Stand erreicht. Das war nicht einfach. Es hat nicht an Willen gefehlt, übrigens auch nicht an Geld. Das waren die extrem schwierigen Förderbedingungen, die vom Bund, vom Land und von der EU gestellt worden sind. Und das mit den Telekommunikationsunternehmen zusammenzubringen, war eine riesige Herausforderung, der sich, wie ich finde, die WRG außerordentlich erfolgreich gestellt hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil das ja auch einer der zentralen Dinge war, die ich versprochen hatte im Wahlkampf 2016, wo ich froh bin, dass wir es komplett umgesetzt haben. Ich glaube, es sind 5 Anschlüsse von Häusern, die an der Sösetalsperre liegen, die noch nicht funktionieren. Aber das wird sich in den nächsten Wochen auch klären. Ansonsten sind wir damit durch. Das heißt aber nicht, dass man zufrieden sein kann. Sondern es geht jetzt darum, dass am Ende alle den ganz schnellen Internetanschluss bekommen. Also nicht 50 Mbit, sondern irgendwie bis 1000 Mbit. Und das geht nicht mehr über Kupfer. Dann braucht man Glasfaser überall bis in die Häuser hinein. Und das wird noch eine riesen Kraftanstrengung werden, die hier vor den Kommunen steht. Und das geht auch nur mit Unterstützung von Bund, Land und EU.
Und andere Themen, die den Landkreis ja auch immer noch bewegen, sind ja auf jeden Fall der Klimaschutz, das regionale Raumordnungsprogramm und der soziale Wohnungsbau. Was erhoffen Sie sich denn da jetzt künftig überhaupt so für den Landkreis?
Also was man sich künftig erhoffen will, will ich mich mal zurückhalten. Das ist Sache von Herrn Rietig als neu gewählten Landrat. Und der kennt die Probleme alle und wird, bin ich mir sehr sicher, da auch die richtigen Wege gehen und kluge Entscheidungen treffen. Aber die Themen haben sie schon richtig definiert Und auf den Klimaschutz kommt es sehr drauf an, aber er muss auch umsetzbar sein. Man darf die Menschen nicht überfordern. Es darf nicht so ausgehen, dass sich Mobilität nur noch Leute in Wohlstand leisten können, sondern jeder hat ein Recht auf Mobilität. Also von daher kommt es auf eine soziale Ausgestaltung an. Also Klimaschutz ja, aber mit Augenmaß, was die Maßnahmen angeht und starker Unterstützung, insbesondere von Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind.
Und eines Ihrer Ziele war ja auch noch ein Landkreis, eine Sparkasse. Das hat ja jetzt nicht geklappt, aber es gab immerhin so kleinere Sparkassenfusionen. Langfristig gesehen, glauben Sie immer noch dran, dass es am Ende wirklich mal eine Sparkasse für den kompletten Landkreis geben wird?
Also was muss man sehr langfristig betrachten. Als ich 99 Landrat wurde, gab es im jetzigen Landkreis Göttingen 6 Sparkassen. Heute gibt es noch 3. Gut, das ist 22 Jahre her. Aber immerhin, die Tendenz ist ganz klar. Und die wirtschaftliche Notwendigkeit liegt auf der Hand durch die Niedrigzinsphase und die zunehmende Bedeutung des Verbraucherschutzes. Durch die harten Maßnahmen der Bankaufsicht im Rahmen der Regulatorik stehen die Sparkassen vor enormen Herausforderungen. Die Erträge sinken massiv, die Ausgaben steigen und dieses Problem wird sich von Jahr zu Jahr verschärfen. Und dann stellt sich die Frage, wie kriegt man die Kosten runter, ohne dass die Kunden Nachteile haben? Und das gelingt meines Erachtens nur dadurch, dass es weitere Sparkassenfusionen geben wird. Das regelt alles der Markt, denn wenn die Kommunen das mit ihren Sparkassen nicht hinbekommen, dann werden die Kunden weglaufen. Und deswegen glaube ich, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren wir das Ziel erreicht haben werden, ein Landkreis, eine Sparkasse. Das wird gar nicht unbedingt das Ende vom Lied sein. Muss man ja nur nach Norden gucken. Alle unsere nördlichen Nachbarsparkassen, die Sparkasse Hannover, die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, die Sparkasse Celle-Wolfsburg-Gifhorn, sind alle jeweils für sich größer als die 5 bestehenden südniedersächsischen Sparkassen. Deswegen glaube ich, wird auf lange Sicht gesehen, es heißen nicht mehr ein Landkreis, eine Sparkasse, sondern eine Wirtschaftsregion, eine Sparkasse. Mit anderen Worten, eine Sparkasse für Südniedersachsen wird irgendwann auch völlig ausreichend sein.
Wollen wir nochmal unseren Blick so ein bisschen auf andere Herausforderungen richten? Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angerissen, die Pandemie. Es gab im Landkreis 2 Impfzentren. Die Mehrheit der Menschen im Landkreis ist jetzt auch geimpft. Das sind erstmal so die guten Nachrichten. Aber die Pandemie, die hat ja sich auch erheblich auf die Wirtschaft ausgewirkt. Es gab Kurzarbeit, Geschäfte mussten schließen, Eltern, Kinder, Lehr- und Pflegepersonal waren auch sehr gefordert. Was kann und muss der Landkreis denn jetzt tun, um diese Entwicklung auch aufzufangen?
Also zunächst erstmal will ich sagen, dass die Entscheidung von Bund und Land sehr unklug war, die Impfzentren völlig zu schließen. Wir haben als Kommunen, auch ich als Landrat Göttingen, darauf aufmerksam gemacht, dass man wenigstens die Grundstruktur stehen lassen sollte, weil es war absehbar, auch im Sommer schon absehbar, dass es eine vierte Welle geben wird, dass einmal geimpft oder zweimal geimpft auf die Dauer auch nicht ausreichend wird. Wir reden jetzt über die dritte Impfung, über Boosterimpfungen. Ob man das wirklich alles über Hausärzte hinkriegt, ist sehr fraglich. Gar nicht mal, weil die Hausärzte das vom Umfang her nicht leisten können, sondern es gibt viele Menschen ohne Hausärzte. Die Schwelle ist hoch und wir haben bestimmte, zum Beispiel migrantische Milieus, die sich schwer damit tun, zu einem Hausarzt zu gehen, weil sie gar keinen haben. Da ist auch aufsuchende Impfung erforderlich. Das haben wir alles im August gewusst, gesagt. Trotzdem war die Entscheidung von Bund und Ländern, die Impfzentren aus Kostengründen zu schließen. Und jetzt hat man das Problem. Der Weg besteht jetzt nicht darin, dass man die Impfzentren wieder aufbaut. Das wäre in der Tat zu teuer. Der Weg besteht darin, dass man die klugerweise dann doch eingerichteten mobilen Impfteams weiter stärkt, ihnen vielleicht auch Anlaufpunkte nochmal verschafft und ganz intensiv sich darum kümmert, dass die Gruppen, die nicht geimpft sind, vielleicht gar nicht, weil sie Impfgegner sind, sondern weil sie einfach nicht so aufgeschlossen sind und nicht so agil sind und nicht so mobil sind, es bis jetzt versäumt haben, sich impfen zu lassen. Da muss dringend nachgearbeitet werden. Und dann natürlich die dritte Impfung für ältere Menschen, für Menschen mit Risiken. Die läuft ja bereits. Und da kann ich auch nur an alle appellieren, sobald das möglich und sinnvoll ist, also jetzt alle über 60-Jährigen, ganz schnell für die dritte Impfung zu sorgen. Ich versuche als Vorbild voranzugehen. Ich bin jetzt zum dritten Mal geimpft.
Und dass wir jetzt eine Pandemie haben, das bedeutet ja nicht, dass es künftig nicht noch weitere andere Pandemien geben könnte. Wie ist denn der Landkreis da jetzt aufgestellt? Gibt es da so ein Konzept für weitere solcher Szenarien, wo dann so ein bisschen schnelleres und effizienteres Handeln möglich ist? Weil hier war es ja jetzt zum Beispiel so, das war aber deutschlandweit der Fall, dass es überall Maskenmangel gab oder auch Mangel an Desinfektionsmitteln. Also wie sieht das da denn für die Zukunft aus? Hat sich der Landkreis darüber Gedanken gemacht?
Ja, sehr intensiv, übrigens schon vorher. Also wir sind einer der wenigen Landkreise, die schon vor der Pandemie sich ganz intensiv um das Thema Bevölkerungsschutz gekümmert haben. Also wir haben da uns verstärkt, haben viel Geld investiert in den Bevölkerungsschutz. Mit Fahrzeugen, mit Einrichtungen, mit Lagermöglichkeiten. Das sind also die praktischen Dinge des Alltags und waren deswegen vielleicht ein Stück besser vorbereitet auf die Pandemie, ohne dass wir wussten, dass sie kommt. Die Lehre aus der Pandemie ist, dass man nicht aus Kostengründen anfangen sollte, Einsparungen da vorzunehmen, wo man die Einrichtungen sehr schnell wieder braucht. Es war ein schwerer Fehler, nicht speziell beim Landkreis Göttingen oder bei der Stadt Göttingen, sondern insgesamt, dass die Gesundheitsämter in den letzten Jahrzehnten zurückgefahren wurden. Man hat ihnen auch von der politischen Spitze, das gilt auch für mich, wenig Bedeutung eingeräumt, weil wir auch da keine Probleme gesehen haben. Das Gleiche gilt für den Katastrophenschutz insgesamt, für den Bevölkerungsschutz. Das ist ein Riesenthema. Und auch wenn es mal ein Jahr gibt, wo man diese Einrichtungen nicht braucht, ist es trotzdem sinnvoll, dass man sie hat, weil man kann sie im Krisenfall nicht so schnell wieder aufbauen. Das sind einfach Vorsorgekosten, die muss die Gesellschaft finanzieren. Und das ist sinnvoll. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass man die Gesundheitsämter weiter stärkt, und zwar auch mit dauerhaft eingestelltem Personal, dass man den Bevölkerungsschutz verstärkt. Und die Forderung der kommunalen Spitzenverbände an Bund und Länder geht ja genau in die Richtung. Ich bin ja immer noch Vizepräsident des Deutschen Landkreistages und des Niedersächsischen Landkreistages. Also in dieser Funktion kann ich immer noch mit Legitimation sprechen und Bund und Land auffordern, mit uns gemeinsam hier die Pläne zu schärfen, genug Geld zur Verfügung zu stellen und vor allem das Allerwichtigste ist, Personal einzustellen. Der Ärztemangel ist für die Gesundheitsämter ein Problem gewesen und ist immer noch.
Und jetzt mal so unabhängig von der Pandemie, was ist denn Ihrer Ansicht nach noch so das größte Problem, mit dem sich die Kreistagspolitik in der Zukunft auseinandersetzen muss? Und wie könnte dafür vielleicht auch eine Lösung aussehen?
Also in Südniedersachsen ist das mit Sicherheit das größte Problem in den nächsten Jahren. Unabhängig von der Pandemie ist das Thema demografische Entwicklung, Fachkräftemangel. Vor 20 Jahren hatten wir große Sorgen, wie kriegen wir die vielen Arbeitslosen unter? Heute ist das Problem genau umgekehrt. Die Betriebe, übrigens auch die öffentliche Verwaltung, machen sich Sorgen. Wer wird in 5 Jahren, in 10 Jahren noch den Nachwuchs bilden? Die starken Generationen gehen jetzt von Bord in die Rente. Und es wird schwer werden, Nachwuchs zu finden. Und das ist in Südniedersachsen ein besonderes Problem, weil wir eine überalterte Bevölkerung haben, zu wenig junge Leute haben. Deswegen ist das ganze Thema Fachkräftemangel die größte Herausforderung für Südniedersachsen in den nächsten Jahren. Es gilt für alle, gilt auch für die Stadt Göttingen. Und da muss man sich Gedanken machen. Es geht darum, dass man einmal Menschen hier hält, vor allem junge Menschen, dass man aber auch von außen gewinnt. Und ich glaube, da ist wichtig, dass uns allen klar ist, im Grunde verkaufen wir uns unter Wert. Wir sind als Region Göttingen besser geworden, als das früher der Fall war. Also der Ruf, der uns in Hannover zum Beispiel vorauseilte, chronisch zerstritten und wenig innovativ, den gibt es nicht mehr. Das ist uns gelungen durch die vielen Aktionen, die wir gemacht haben, angefangen von der Kreisfusion über die Arbeit der Südniedersachsen-Stiftung, deutlich zu machen, dass wir eine Region sind, die zusammenhält, die gleiche Ziele hat. Und auch, dass wir innovativ denken, zum Beispiel an dem Thema Technologietransfer, Unternehmensgründung, die Arbeit des Südniedersachsen Innovationscampus, zeigt alles, wir sind innovativ, wir ziehen an einem Strang. Wir sind übrigens eine Region mit hoher Lebensqualität und immer noch einigermaßen bezahlbaren Preisen. Das ist aber gar nicht allen bekannt, schon nicht mal hier und erst recht nicht von außen. Mir wird immer wieder berichtet von großen Unternehmen wie Sartorius, die auf hochqualifizierten Zuzug von außen angewiesen sind. Göttingen, wo ist denn das? Und was kann man da machen? Also wir haben da ein Problem im Marketing, wenn man so will, im Regionalmarketing. Der Ruf stimmt nicht mit der Realität überein. Wir sind besser und das muss man viel stärker nach außen deutlich machen durch mehr Reichweite und mehr Sichtbarkeit.
Jetzt waren Sie 2 Jahrzehnte lang an der Spitze von verschiedenen Landkreisen, die dann am Ende fusioniert sind. Das bedeutet, wie gesagt, viel Verantwortung, viel Präsenz zeigen. Und Sie sind dann dadurch ja auch eine Person des öffentlichen Lebens geworden. Was macht das denn mit einem als Mensch?
Ja, also man lernt doch, sich etwas besser selbst zu kontrollieren.
Zum Beispiel?
Früher bin ich hemmungslos in kurzer Hose und in Latschen einkaufen gegangen. Kann ich jetzt wieder. Aber das habe ich dann doch schon vermieden, weil mir immer klar war, egal ob ich privat unterwegs bin oder dienstlich, ich werde wahrgenommen als der Landrat und muss damit auch ein bisschen darauf achten, dass ich dieses Amt auch mit Würde versehe. Und das fängt bei Äußerlichkeiten an, geht über das Verhalten weiter. Da ist man schon ein bisschen in einem Zwangskorsett, was einem auch nicht immer gut gefällt.
Ein Thema, das ja auch in den vergangenen Jahren immer mehr so an Bedeutung gewonnen hat, waren ja da auch Angriffe auf Mandatsträger. Haben Sie da auch Erfahrungen mitgemacht?
Also ich persönlich körperlich gar nicht, aber ich habe schon Hassmails bekommen. Ich habe die früher völlig ignoriert und dann aber gelernt, dass das der falsche Weg ist. Also wenn die strafrechtlich relevante Schwelle, Beleidigung, Verleumdung überschritten ist, wird Strafanzeigen geben, das haben wir auch schon gemacht, und ist die Justiz gefordert. Und ich kann auch allen nur empfehlen, die in der Kommunalpolitik unterwegs sind, dass sie sich wehren, mithilfe der rechtsstaatlichen Mittel wehren gegen Angriffe, die strafrechtlich relevant sind. Und ich bin sehr froh, dass die neue Polizeipräsidentin das auch als Problem erkannt hat, mit der Kommunalpolitik im Gespräch ist, ein Angebot auch der Beratung macht und klar gemacht hat, dass die Polizei die Kommunalpolitik auch unterstützt, wenn sie sich solchen Angriffen ausgesetzt sieht. Und die Justiz hat da, glaube ich, inzwischen auch eine höhere Sensibilität entwickelt, dass es nicht angehen kann, dass der demokratische Rechtsstaat von seinen Mandatsträgern verlangt, dass sie sich für ihn einsetzen. Diese Mandatsträger, wenn sie attackiert werden, aber nicht schützt. Ich erinnere daran, dass sich der Oberbürgermeister dieser Stadt hat gefallen lassen müssen, eine öffentliche Ratssitzung als Verbrecher zu bezeichnen. Und die Rechtsprechung das in erster und zweiter Instanz auch nicht strafrechtlich verfolgt hat. Ich glaube, heute wäre so ein Urteil nicht mehr möglich. Ich hoffe es wenigstens.
Aber da müsste dann auch mehr präventiv noch unternommen werden, dass es vielleicht gar nicht so weit kommt.
Also man muss ja immer sehen, wir reden über krasse Ausnahmefälle. Der Landkreis Göttingen hat 325.000 Bürgerinnen und Bürger. Und wenn dann 5 oder 10 oder 20 auffällig, ist das eine verschwindend kleine Minderheit. Die werden wir präventiv nicht erreichen. Die sind auch überhaupt nicht erreichbar. Denen muss man schlichtweg die Grenzen aufzeigen mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat zur Verfügung hat.
Wie ist es denn bei Ihnen? Bereuen Sie es auch manchmal, dass Sie in die Politik gegangen sind, statt in der Schule zu bleiben?
Nein, ganz bestimmt nicht. Man hat natürlich schon tolle Gestaltungsmöglichkeiten und hat menschliche Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, die weit über die Möglichkeiten eines Lehrers oder eines Schulleiters hinausreichen. Ganz ehrlich gesagt, ich war 22 Jahre im Schuldienst, die sehr schön waren. Aber ich hatte mir damals auch gesagt, das reicht dann auch. Und ich will nicht 44 Jahre Schuldienst erlebt haben. Deswegen war es für mich sehr schön, genau auf der Mitte meines beruflichen Werdegangs den Beruf nochmal zu wechseln und Landrat zu werden. Politik, ja natürlich, der Landrat ist gewählt, ist auch ein Politiker, aber die Betonung liegt auf auch. Das ist, wenn man Zeitanteile ausrechnet, der eher geringere Anteil der Tätigkeit. Man ist in erster Linie Verwaltungsmanager und Vorgesetzter, beschäftigt sich mit Personalführung, hat Verantwortung für in diesem Fall 1750 Mitarbeiter, das sind ja alles keine politischen Aufgaben. Das sind Managementaufgaben und da liegt eigentlich auch der Schwerpunkt darauf.
Wenn Sie sich jetzt so ein bisschen die 2 Jahrzehnte als Landrat nochmal rekapitulieren, so in den Gedanken, was ist denn da so Ihre Lieblingserinnerung gewesen?
Also ich will es mal allgemein beantworten. Besonders zufriedenstellend ist immer, wenn es einem gelingt, gegen große Widerstände was Besonderes durchzusetzen. Und wenn man sich dann kritisch die Frage stellt, wäre das auch gelungen, wenn du es nicht gemacht hättest? Und diese Frage so beantwortet, nein, ich war entscheidend, damit es gelungen ist. Dann hat man Glücksmomente. Das heißt, und das ist natürlich klar, die Kreisfusion ist so ein Thema. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht viele andere gibt, die auch entscheidend waren. Aber ich glaube, bei der Kreisfusion kann man durchaus sagen, die hätte es ohne mich nicht gegeben. Und damit verbinden sich eben dann wirklich Glücksmomente. Vor allen Dingen dann, wenn die Widerstände so groß waren und es einem gelungen ist, diese Widerstände dann auch beiseite zu räumen.
Marcel Rietig ist ja jetzt seit dem 1. November Ihr Nachfolger. Er war ja bei Ihnen in der Kreisverwaltung Kreisrat. Und wenn Sie ihm jetzt einen Tipp für seinen neuen Posten mitgeben müssten, welcher wäre das denn?
Also wenn er mich um Tipps fragt, wird er die kriegen, aber nicht öffentlich.
Und was möchten Sie denn noch den Menschen im Landkreis Göttingen für die Zukunft mit auf den Weg geben?
Ich glaube, die Menschen im Landkreis Göttingen sind gut beraten, wenn sie an ihre Region glauben und vielen, vielen Menschen überall auf der Welt erzählen, wie schön es in Göttingen, in der Region Göttingen, im Landkreis Göttingen, in Südniedersachsen ist und dass es sich lohnt, hier zu leben und zu arbeiten.
Das war Göttingens neuester Landrat außer Dienst Bernhard Reuter in unserer heutigen Ausgabe von Eine Stunde ein Thema hier im Stadtradio Göttingen. In seiner Amtszeit fielen nicht nur das Millennium, sondern zum Beispiel auch Herausforderungen wie 2015, als viele Geflüchtete Schutz in Europa gesucht haben, dann noch die Kreisfusion 2016 und natürlich nicht zu vergessen die Corona-Pandemie. Ja, und auch in Zukunft muss sich der Landkreis vielen Themen widmen. Wir haben ja schon so einige angesprochen, zum Beispiel den demografischen Wandel, aber auch den Fachkräftemangel. Die dürften dann halt noch in Zukunft eine große Rolle spielen. Wie es dahingehend weitergeht, das erfahren Sie natürlich wie gewohnt hier auf der 107,1 in Ihrem Stadtradio Göttingen. Für heute verabschiede ich mich aber erstmal von Ihnen. Mein Name ist Jennifer Bullert und ich bin redaktionell für diese Sendung verantwortlich gewesen.